Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Es ist immer noch Session. Es ist der Mittwoch in der Session, in der zweiten Woche. Das heisst immer die Wahl vom Bundespräsident und die Wahl vom Vizebundespräsident. Das ist heute passiert. Die Bundesversammlung hat sich deswegen getroffen. Was sind dort die Ergebnisse?
Ja, Karin Keller-Sutter ist Bundespräsidentin geworden für das nächste Jahr mit 168 Stimmen. Wir haben jetzt ganz schnell geschaut, ist das viel, ist das wenig. Es ist ein gutes Resultat. Es ist zum Beispiel 10 Stimmen besser als Viola Amherd vor einem Jahr, aber es ist kein Glanzresultat.
Genau, wir haben geschaut, dass das beste Resultat in den letzten Jahren hat Guy Parmelin gemacht. Mit 188. Nachher ist der Alain Berset gekommen. Der ist massiv abgestraft worden. Der hat nur 140 Stimmen gemacht. Das ist natürlich noch ein bisschen wegen Corona gewesen, aber auch wegen allerlei Affären und Skandal um den Alain Berset. Dann Viola Amherz letztes Jahr ist eben 158. Das ist auch nicht so berauschend. Ja, wie würdest du es deuten, Karin Keller-Sutter? Wer hat jetzt da ihre Stimme nicht gegeben?
Ich gehe davon aus, dass es Stimmen gewesen sind, die fehlen von links, von SP und Grünen. Die haben, du erinnerst dich, schon von Anfang an, die haben einfach Mühe mit dieser St. Gallerin, die auch in den Sachen, wo sie überzeugt ist, halt richtig irgendwo durch einen Felsen fest ist, oder? Ich meine, du kannst mit Karin Keller-Sutter nicht diskutieren über die Schuldenbremse, wie man die könnte aufweichen, sondern sie sagt und sie lebt vor, warum die Schuldenbremse gut ist. Sie ist von dem überzeugt, sie zieht das durch und da müssen sich ein paar sozialdemokratische Finanzpolitikerinnen und Politiker halt einfach warm anziehen, wenn sie mit so komischen Forderungen auf die Finanzministerin losgehen.
Genau, und ich glaube, es hat sich halt auch noch die Stellung von der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter im Gremium ein bisschen verändert. Sie ist gut ausgekommen mit dem Alain Berset, das muss man sagen. Also dort haben sich eben auch ein Freisinnige und ein Sozialdemokrat noch gut verstanden. Das hat dann auch noch ein bisschen dazu geführt, dass die Linke sich nicht immer so geärgert hat über Karin Keller-Sutter. Vielleicht, weil sie auch teilweise eben auf die Linke mehr gelost hat früher. Und früher, also als Ständerätin, hat sie ja auch einen guten Draht gehabt zum Paul Rechsteiner. Mhm. Also sie ist eine Zeit lang von der SP auch geschont worden. Oder? Das ist ja immer klar gewesen, sie ist eine Rechtsbürgerliche, die haben es natürlich immer schwer bei der SP. Aber dann hat man sie ein bisschen geschont, weil sie jetzt ja, nett gewesen ist zu den Linken. So haben es die Linken zumindest gesehen. Und jetzt ist das natürlich vorbei. Jetzt ist es im Bundesrat ganz anders. Sie kommt jetzt sehr gut aus mit dem Albert Rösti, sie kommt gut aus mit dem Guy Parmelin, mit dem Gassis ist auch absolut problemlose Beziehung geworden übrigens. Ist auch noch interessant, ist doch früher noch vor ein paar Jahren noch das Dauerthema gewesen in den Medien, hat man immer behauptet, die hätten wahnsinnig Schwierigkeiten. Lustigerweise ist ja das genau davor gewesen, bevor das klar geworden ist, dass der FDP den zweiten Sitz kann verteidigen kann. Da hat man einfach das Geschichte natürlich auch immer ein bisschen gepusht. Aus politischen Gründen. Unsere Journalisten stehen links und deshalb haben sie auch eine Agenda, wo der Linke oder der Mitte, wenn die Mitte macht, was die Linke wollen, immer nützt. Und das ist jetzt offensichtlich gar kein Thema mehr.
Genau. Und dann hat es einen diplomatischen Eklat gegeben. Es gibt im Nationalratssaal und die Vereinigte Bundesversammlung, wo die Bundespräsidentin wählt, die takt im Nationalratssaal, dann sitzen die Ständeräte so in der hintersten Reihe, jeweils auf einem Stühli, wo, auf einer Bank, muss ich sagen, wo hinten dran ihr Kantonswappen ist, in der Reihenfolge nach der Bundesverfassung. Also in der Mitte ist Zürich, Bern, Luzern, oder? Und erst dann kommt die Schweiz, das finde ich eigentlich ein Skandal. Aber item, die takt dort und dann gibt's in diesem Saal gibt's zwei spezielle Tribünen. Es gibt Diplomatentribüne und Ehrentribüne. Und der Eklat ist so gelaufen, weil auf der Diplomatentribüne die Vertreter von Russland und Iran gesessen sind, haben die anderen Diplomaten nicht wollen dort ansitzen, sozusagen Kontaktschuld, weißt du, hat da gedroht. Und die Lösung ist dann so gewesen, dass man die anderen Diplomaten auf die Ehrentribüne da hat, wo eben zum Beispiel der Mann von der Karin Keller-Sutter war oder auch die St. Galler Regierung. Das ist üblich so. Die sind da gesessen und es ist jetzt halt so gewesen, dass der Russ und der Iraner ganz allein auf der Diplomatentribüne gehockt sind.
Also eigentlich haben sie jetzt wirklich eigentlich den besten Platz bekommen, oder? Also
genau.
Es ist immer ein das Problem, wenn man einen Boykott macht, dass man nachher eigentlich fast schlechter behandelt wird, als wenn man es nicht gemacht hätte. Ich muss jetzt sagen, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wie die Schweiz pragmatisch, wurstelmäßig umgeht mit so schwierigen, empfindlichen Menschen, oder? Muss man jetzt auch sagen. Weil irgendwo finde ich Opferdeckel. Also ich finde das jetzt von den Diplomaten von den westlichen Staaten eigentlich eine Zumutung. Auch in der UNO müssen sie ab und zu neben den Russen sitzen. Sie sitzen sogar im Sicherheitsrat mit den Russen. Und dort tun sie auch nicht so blöd, wie sie natürlich wissen, wenn die Russen blöd tun, das nächste Mal, dann können plötzlich die Amerikaner nicht mehr da sitzen. Also das ist wirklich infantil. Und ich glaube, das getrauen sie sich natürlich auch nicht in einem richtigen grossen Land. Sondern sie haben es gefunden, eben in der Schweiz dürfen wir da gerne ein bisschen Symbolpolitik machen. Wir sind ja so mutige westliche Diplomaten, sind ja auch so irrsinnige Diplomaten aus so irrsinnigen Ländern wie Kanada, ein absolutes Jümmerli-Land. Deutschland ist ja auch nicht gut zu Weg. Australien haben wir gern. Polen ist noch verständlich, aber irgendwo finde ich, es geht nicht. Und ich muss sagen, die Schweiz hat das sehr, sehr gut gelöst. Man hat eigentlich jetzt alle können zufriedenstellen. Neutralität hat man können aufrechterhalten, ist ja klar. Alle Diplomaten, die in Bern akkreditiert sind, die haben das absolutes Recht, so zu behandelt werden wie alle anderen Diplomaten auch. Ich meine, wir schliessen die russische Mission ja nicht. Also geht es eigentlich noch. Und wie gesagt, ich glaube, das hätten sie sich in Berlin oder Paris gar nicht getraut. Sie haben es einfach in der Schweiz ausprobiert, weil das sind ja alles ein bisschen, muss man auch mal deutlich sagen, die Botschaften von den Staaten, die in der Schweiz sind, ja, die Schweiz ist ein kleines Land und das ist jetzt nicht der wichtigste Posten. Also sind dann auch eher mittelmäßige, vielleicht nicht so wahnsinnig erfolgreiche Diplomaten sind denn in der Schweiz.
Das ist richtig so. Sonst, was heute noch gelaufen ist, der Nationalrat hat einen Schritt gemacht in Richtung Ständerat, was Kürzung bei der Entwicklungshilfe angeht. Er will nicht mehr 250 Millionen sparen, sondern nur noch 170 Millionen. Aber die Differenz zu 30 Millionen zum Ständerat ist immer noch sehr gross. Dann hat auch der Nationalrat das Verbot von der Hamas, dem hat er auch zugestimmt. Das ist also in trockenen Tüchern. Und dann hat der Ständerat noch einer Betreuungszulage für Kita-betreute Kinder zugestimmt. Aber er hat gesagt, das ist eigentlich Sache der Kantone. Das finde ich noch gut. Man beschließt, ihr müsst da gefälligst irgendetwas zahlen. Wie viel müsst ihr aber selber schauen? Das ist so der letzte Überrest vom schweizerischen Subsidiaritätsprinzip, das uns einmal gross, stark und erfolgreich macht.
Genau, und es war ja von Anfang an ein Fehler gewesen, dass der Bund sich da eingemischt hat. Die Kinderkrippen, die sollen, eigentlich finde ich es ja auch, ist ja keine kantonale Sache. Es ist, wenn schon, eine Gemeinsache. Und noch am besten wäre es gewesen, die Privatwirtschaft hätte das Bedürfnis können befriedigen. Ist normal, wenn es Nachfrage gibt und Eltern gibt es ja genug. Wir haben auch dazu gehört, die Krippen gebraucht haben. Da kann man ein gutes Geschäft daraus machen. Es ist unglaublich, dass man etwas, das völlig eigentlich auf dem Markt auf jeden Fall hätte können organisiert werden, einfach völlig verstaatlicht hat, bis im Bund rauf, dass nicht da gerade die UNO sich noch kümmert um Kinderkrippen in Grenchen und im Langental und in Oberrohrdorf, ist ja noch erstaunlich. Eigentlich müssen wir das eigentlich auf UNO-Ebene lösen, weil das Kinderkrippenproblem ist jetzt wirklich das grösste Problem, das die Menschheit muss lösen. Das ist alles hängt an diesen Kinderkrippen. Ein dummes Zeug. Wir haben schon in den 90er Jahren Kinderkrippen gehabt, kein Problem gewesen. Eine private Kinderkrippe in Bern, fantastische Kinderkrippe, ist nachher zerstört worden von den Regulierern in der Stadt Bern. Die haben so viele Vorschriften gemacht, dass die junge Frau, die eine junge Unternehmerin war, auf Holland ausgewandert ist. Gut, gibt noch andere Gründe. dass sie dort hingegangen ist. Aber ich sage einfach, ist für mich eines der klassischen ersten Themen gewesen, wo ich als damaliger Tagesanzeiger-Journalist das erste Mal den Irrsinn von der Regulierung erlebt habe. Dass eine gute Kinderkrippe mit einer guten Leiterin, die das privat gemacht hat, zerstört wird von den Behörden. Und nachher kommen die Behörden, die gleichen Behörden, und brüllen und jämmeln und machen, ja, wir haben nichts, jetzt muss der Staat, es ist immer das Gleiche. Die Linken zerstören zuerst alles und nachher sagen sie, ja, jetzt müssen wir Geld sprechen.
Wir sind jetzt gerade in der persönlichen Geschichte. Ich habe 2002 als persönlicher Mitarbeiter vom Nationalrat Guido Zecht den Auftrag bekommen, die Regulierung zu sammeln. Und ich habe wirklich als junger, engagierter Typ in allen Kantonen die Regulierung gesammelt. Und ich habe am Schluss meinem Chef, Guido Zech, ein Dossier überreicht mit 120 Seiten Regulierung. Und ich habe noch nie einen Vorstoss im Parlament gesehen, wo irgendjemand, zum Beispiel von der GLP oder von der Mitte, der sich ja so wahnsinnig um Kitas kümmert, gesagt hat, deregulieren, deregulieren, deregulieren. Noch nie habe ich das gesehen. Und ich warte auf den Tag, wer den Vorstoss eingereicht, den tun wir, glaube ich, zu Bern einfach einladen. Machen wir das?
Erstens, ja, wir machen es jetzt ganz richtig gut. Also erstens wird er eingeladen zu Bern einfach. Zweitens wird er fünfmal gelobt hintereinander. Und der Name wird dreimal gesagt. Wirklich ganz wichtig. Und drittens, wir laden ihn noch zum Mittag ein. Weil es ist wirklich, es ist unglaublich. Also bei uns werden Kinderkrippe reguliert, als wäre es Atomkraftwerk. Ich hätte ja zwar gerne, die Bewilligungspraxis wäre ähnlich wie bei Atomkraftwerk. Da hätten wir gar nie mehr Kinderkrippe. Und dann könnten auch alle brüllen und sagen, ja, man kann halt eben nicht schneller bauen, Kinderkrippe und so Krokodilstränen produzieren. Zuerst tut man regulieren, nachher ist alles kaputt, nachher brüllt man, dass nichts mehr da ist und will noch mehr regulieren. Es ist eine Heuchelei. Gut.
Noch ein Housekeeping muss ich noch bringen, weil der Patrick Hesse, grünliberaler Nationalrat von Zürich, hat sich bei mir gemolden. Er lässt Bern einfach und er hat gesagt, sie ganz gemein, wir haben gestern bei Stahl-Gerlafingen nicht erwähnt, dass die einzige Partei, die einstimmig gegen Unterstützung Subventionen, Industriepolitik von Stahl-Gerlafingen waren, sind die Grünliberalen gewesen. Also, wir dürfen sie wieder mal loben. Danke für den Hinweis. Habe ich schändlicherweise übersehen. Ich gehe dreimal und ich Asche auf mein Haupt und mache den Kopfstand zweimal für den Patrick Hesse.
Gut, wir machen gerne den Kopfstand für den Patrick Hessig. Hessiger Morgen, das ist kein Problem. Oder wie hat es geheißen? Toast Hessig, glaube ich. Ganz eine gute Morgensendung hat er gemacht. Muss man ihn sehr loben. Perfekte Morgensendung gemacht. Nein, aber du, Dominik, tu es noch nachhören. Ich bin gar nicht so sicher. Mir ist es jetzt eigentlich, dass du schon gesagt hast, GLP. Aber wir haben sie vielleicht ein bisschen zu wenig rausgestrichen. Weil das ist völlig richtig. Die haben da einen richtigen Entscheid gefällt. Und da tun wir jetzt dem Jürgen Grossen und dem Patrick Hessig und der Corinna Gredig und allen Grünliberalen gratulieren. Nein, ist wirklich wichtig. Das ist ordnungspolitisch super. Die Stahlindustrie, ja, ist eben, haben wir schon gestern besprochen. Zuerst machen die Linken eine Energiepolitik, wo es denen sehr schwer macht, überhaupt noch ein gutes Geschäft zu machen. Und nachher brüllt man und gibt ihnen einfach Geld, damit sie Ruhe gehen. Nein, keine gute Entwicklung. Gut, jetzt gehen wir noch zu anderen wichtigen Geschäften, die heute gewesen sind, im Nationalrat oder Ständerat. Die Entwicklungshilfe haben wir besprochen, Betreuungszulage auch, ja. Also der Markus Somm irrt sich, es gibt gar nichts mehr zu berichten.
Genau.
Ausser, ganz wichtig, das ist auch typisch, das ist immer Tradition, immer in der Dezember-Session gibt es natürlich die Fraktionsessen, eben nach der Wahl vom Bundespräsidenten und vom Bundesvizepräsidenten. Haben wir noch nicht gesagt, wer es ist. Der Guy Parmelin ist der Vizepräsident. Das heisst, er wird im Jahr dann noch zum Bundespräsident werden und das wird wahrscheinlich dann langsam die letzte Runde sein vom Guy Parmelin. Niemand nimmt an, dass er nochmal eine Legislatur macht. Aber jetzt zurück zu dieser schönen Tradition von der Fraktionsessen. Und Dominik hat es vorher erwähnt, der hat, man würde es einmal nicht mehr glauben, oder besser gesagt, Mitti hat einmal das Gefühl, man könnte es nicht mehr glauben, dass er, obwohl er aus freisinnigem Haus kommt, liberalem Haus ursprünglich, eine recht enge CVP-Connection hat, nämlich mit dem Guido Zech, aber auch mit dem StV. Er ist sogar Stehfauler, also da habe ich grosse Bewunderung für das, ist klar. Er ist sogar, wie sagt man, Zentralpräsident ist er
genau.
Zentralpräsident, das ist also der Bundespräsident von der Studentenverbindungen,
genau.
Das ist eine Riesenleistung. Du bist heute bei der Mitte gewesen, das ist, früher hat es eben CVP geheissen, wo wir noch das gerne ausgesprochen haben, das CVP fürs Christentum. Wir sind da immer noch in einem christlichen, allenfalls jüdischen Land, aber sicher nicht in einem anderen Land. Gut, wie war es in dieser Fraktion?
Ja, ich bin zum ersten Mal, obwohl ich ja eben aus dem Milieu komme, bin ich zum ersten Mal bei dem Fraktionsessen überhaupt eingeladen worden. Und selbstverständlich habe ich die Einladung angenommen. Ich habe aber bezahlt, im Unterschied zu anderen Medienhäusern, die sich dann Ländler verköstigen. Aber der Skandal hat angefangen beim Eingang. Du musst schauen, man hat mich da so angeschrieben.
Oi.
Und zwar unter dem, der da blau ist, steht BDP.
Oi.
Dominik Feusi, BDP, ich habe ihn das sofort überstreichen, riesige, ich weiß gar nicht warum, weil ich wahrscheinlich bin ich der letzte BDPler, aber ich bin ja schon in Mengen Zirkel gewesen, aber BDP bin ich also noch nie gewesen. Also ich kann nicht in jedem Zirkel sein. Sonst ein sehr aufgeräumter Anlass. Die Partei ist wirklich in guter Lage. Natürlich bin ich dann ein bisschen bei diesen alten Kämpfern gesessen, so ein bisschen aus der Innerschweiz und so. Interessant ist auch gewesen, weil du den Stev ansprichst, mit was hat man angefangen? Bevor es Vorspeise gegeben hat, ist der Fraktionschef Philipp Regi führen, und das ist, habe ich mir sagen, eine alte Tradition, mit einem toten Gedenken. Er hat gesagt, welche ehemaligen Fraktionsmitglieder in den letzten 12 Monaten gestorben sind. Man ist aufgestanden für eine Schweigeminute. Und das ist ganz typisch, dass an den Anlässen, die der Studentenverein macht, so einmal im Jahr, macht man das auch, weil man hat so, weißt du, so eine Art Gore-Geist. Man ist eben ein Team. Und wenn man nicht mehr Mitglied ist vom Team, sondern ehemalig, dann gehört man irgendwie gleich noch dazu. Und dann, wenn dann jemand wirklich geht von dieser Erde, dann tut man an ihn denken. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist der letzte Rest. Und das gibt es weder in der FDP noch in der SVP. Bei den Sozialdemokraten weiss ich es nicht, aber ich gehe nicht davon aus.
Aber ich muss sagen, das finde ich einen sehr schönen Brauch. Also,
ergreifend.
Muss man sehr loben. Damit ich gratuliere, dass sie den aufrechterhalten. Das ist gut. Es ist auch interessant, oder? Das Totengedenken ist ja nicht nur in der katholischen Kirche etwas sehr Wichtiges, oder? Alle Heiligen haben wir ja auch wieder besprochen, sondern es ist auch in der Eidgenossenschaft etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Früher, das ist den Leuten vielleicht nicht mehr so bewusst, hat man immer das sogenannte Jahrzeit gefeiert. Dann ist man auf Schlachtfelder gegangen von wichtigen Schlachten. Also sagen wir jetzt einmal Sempach. Da ist man jedes Jahr auf Schlachtfeld gegangen von Sempach, oder? Und das ist die ganze alte Eidgenossenschaft, hat man das immer gemacht, jedes Jahr. Und dann hat man alle, die gefallen sind, in Sempach, und das müsst ihr euch mal vorstellen, also 300 Jahre später, nach der Schlacht von Sempach, ist man alle hier, also das sind natürlich vor allem dort Luzerner Forschende vor allem gewesen, wie sie im Kanton Luzern-Sempach, sind aufs Schlachtfeld gegangen und haben alle Namen auf vorgelesen, die da gefallen sind für die Eidgenossenschaft. Und das hat die Schweiz also überall gemacht. Da haben wir ja mehrere Schlachten gemacht, Murgarten, Neffels, am Stoss, Burgunderkrieg, alle, oder? Wir haben ja viele Schlachten gehabt. Und das muss man sich mal vorstellen. Also es ist ein schöner Brauch, weil, und das finde ich ja, das ist jetzt beim Stev ja der Punkt, oder so, tut man ja zeigen, dass eine Organisation eigentlich über Zeit besteht. Oder? Dass sie ewig ist, dass sie immer gibt. Man sagt eben, die gestorben sind, sind eben immer noch da. Und das finde ich also ganz, ganz ein eindrücklicher Brauch. Ist dir geblieben, wer gestorben ist in den letzten 12 Monaten?
Ja, es ist, ich muss jetzt überlegen, es ist einer aus dem Kanton Freiburg, dann ist ein legendärer Nationalrat aus dem Luzernischen gewesen, wo mir jetzt nur noch der Vulgo aus dem Studentenverein in Sinn kommt, das ist der Fassi, wo es so war, weil mein Hirn ja nicht mehr so gut ist, und die dritte Person, habe ich vergessen, tut mir leid.
Aber drei, also sind drei gestorben im letzten...
Genau.
12 Monate. Wir tun das noch nachträgen, dass wir morgen das auch noch aussprechen können. Ich finde es gut. Wir schauen noch die anderen Parteien an, weil dass die FDP und die SVP das nicht machen. Von der SP und von den Grünen muss man das gar nicht erwarten, weil sie so ein komisches Verhältnis haben zu allen Traditionen. Sie haben immer das Gefühl, Tabula rasa, das ist schön, wenn man immer wieder neu anfängt, wenn der Mensch so tut, als gäbe es ihn erst seit gestern. Erst seit gestern gibt es den Fabian Molina und den Cedric Wermuth, und seither gibt es eine gute Menschheit, und alles, was vorher war, ist entweder dumm oder korrupt oder unglücklich, ich weiß es nicht. Nein, das ist ein schöner Geruch, das machen wir das nächste Mal weiter. Aber erzähl noch ein bisschen weiter.
Gut.
Die Fraktion, wie geht es denn weiter?
Ja, also dann hat es einen Vorspeis gegeben, das war ein geräuchertes Entenbrüstchen, ein Selleriesalat, ein Schlee von Clementinen und Baumnüssen. Wirklich gut. Es hat, beim Apero hat es einen Petit Darwin gegeben, nachher einen Wattländer. Das finde ich noch interessant. Ich meine, Philipp Regi ist Walliser. Er hat das aber kompensiert dann mit einem Walliser Wein zum Hauptgang. Ein Pinot Noir aus dem Wallis. Aber, und das hat man an verschiedenen Orten vermerkt, er ist vom Jean-René Germanier. Und der Jean-René Germanier ist einmal Nationalrat für die FDP. Oder? Also ein freisinniger Rotwein zur Kalbstagliata hat es gegeben.
Sehr gut.
Und dann, nach der Vorspeisenansprache vom Philipp Regi, der Mann ist energetisch voll geladen. Der ist wirklich, ich habe selten so Ansprachen gehört. Weißt du, so, aber am Fraktionsessen bin ich noch nie eingeladen gewesen, aber am Fraktionsausflug. Es hat bei dieser Partei in den letzten 20 Jahren immer ein bisschen Melancholie mitgeschwungen. Und das ist bei ihm einfach nicht der Fall. Er ist überzeugt, wir werden die Wahlen 2027 gewinnen. Die Partei ist stark, die Partei hat Inhalt. Es ist dann, wenn man dann zugelost hat, was ist der Inhalt? Dann ist es immer noch, wie schon die letzten 20 Jahre, wir tun die Polarisierung aufhalten, wir tun die Lösungen erarbeiten. Alle anderen sind ganz böse und tun nur sich inszenieren in den Medien, machen nur Schlagzeilen und so weiter. Sie sind für die tragfähigen Lösungen, die man gemeinsam erarbeitet. Und trotzdem hat er betont, man müsse etwa die eigenen Ideen einbringen, zum Beispiel wie der Gerrit Pfister für Schutzklauseln. Er hat natürlich Viola Amherd, Bundespräsidentin, gelobt. Sie hätte ein ganzes Jahr lang für die Schweiz geschafft. Das war eine Passage, die er auf Französisch gehalten hat. Sans Ideologie et sans Dogmatisme. Das finde ich noch bezeichnend, dass man an einer Parteiveranstaltung sagt, unsere Ministerin, unsere Bundesrätin hat keine Ideologie. Ist aber nur mir aufgefallen, muss ich zugeben. Dann hat er gewünscht, und das war der Höhepunkt, habe ich gefunden, dass in diesem Jahr die Viola sich im Bundesrat verdoppelt hätte. Also ich hätte gewünscht, ich hätte Viola verdoppeln können. Das hätte mehr Mitte und weniger Rechts bedeutet. Ohne soi qui mal y pense.
Gut, ich muss jetzt sagen, eben, ist schön, dass Sie so guter Dinge sind. Das finde ich gut. Aber irgendwo habe ich ein bisschen das Gefühl, ihr habt die Zeitenwende noch nicht gecheckt. Ihr merkt nicht, dass der Wind ganz stark von rechts bläst. Die Wahl von Donald Trump hat sehr viel verändert, auch in der Schweiz sehr viel, wird sehr viel verändern. Und das ist meiner Meinung nach beim Bregi, der ja ein Konservativer ist, wenn man lobend hervorheben, ist ein konservativer CVPler, Mitte-Parteimitglied.
Pass jetzt endlich einmal auf.
Ja, nein, ist mir gleich. Ich finde immer noch, ist eigentlich ein schöner Name gewesen, CVP. Gut, aber ist ein Konservativer. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr das Konservativen und das Bürgerliche stärker herausgestellt. Klar, in der Schweiz tut das immer gut, wenn man sagt, wir sind gegen Polarisierung und dann auch ein bisschen polarisiert. Das geht gut in der Schweiz. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich der richtige Ton ist. Ich glaube, eine Mitte könnte sich, aber ich sage das ja schon lange, könnte sich viel, viel mehr profitieren, wenn sie ganz klar bürgerlich wäre. Und zwar halt auch bürgerlich, wo halt dann einmal der Tagesanzeiger anfängt zu brüllen. Es gilt für alle bürgerlichen Politiker. Ich sage es immer wieder, wenn der Tagesanzeiger euch nicht zusammenschießt, dann stimmt etwas nicht, dann sind ihr nicht bürgerlich. Dann habt ihr etwas gemacht, wo nur der Linken hilft. Also muss das auch gelten für die Mitte. Aber du hast noch etwas anderes Interessantes gesagt, Viola Amherd, das ist ja ein Dauerbrenner bei uns. Wir sind ja, oder ich vor allem, ich habe immer das Gefühl, Brieg. Brieg ist eine schöne Stadt. Brieg kann man gehen. Brieg kann man sich in Ruhestand versetzen lassen. Ja, du hast aber gesagt, sie sei sehr aufgeräumt. Also es sehe nicht so aus, als würde sie da noch jetzt schnell zurücktreten. Wäre jetzt auch komisch, sie kann fast nicht mehr zurücktreten das Jahr. Aber ja, eben, du sagst, wir können mit dieser doppelten Viola noch länger rechnen.
Also, aber ich sage halt bis im nächsten Sommer, im nächsten August. Also, du sagst jetzt, aber wir werden es ja dann sehen. Ja, sie ist wirklich aufgeräumt gewesen. Es war ein ganz gutes Gespräch von Markus Häflicher, Ex-Tagi-Journalist, jetzt Lobbyist für die Heilsarmee. Wahrscheinlich hat er die Einladung von der Mitte bekommen, wo er noch Journalist war. Er hat so Bilder gezeigt aus ihrem Präsidialjahr und das ist sehr auch interessant gewesen, aber natürlich sehr unkritisch. Also ich meine, zum Bürgerstock hat sie erzählt, wie toll das war, aber die entscheidende Frage wäre ja gewesen, warum hat man Russland nicht eingeladen? Und diese Frage ist natürlich nicht gekommen. Also, kleine Kritik an einem ehemaligen Kollegen, der es aber sonst wirklich hervorragend gemacht hat. Sie hat auch noch eine lustige Geschichte zum Besten gegeben, die ich glaube, darf erzählen. Der Emmanuel Macron hat sich einmal am Morgen verspätet im Weg vom Hotel zur Kongresshalle, wo eine umgebaute Tennishalle war. Und auf dem Weg hat sie Journalisten können auf der Seite stehen, hinter einer Abschrankung und Fragen stellen. Und weil er zu spät war, hat es keine Journalisten mehr gehabt. Dann hat der Herr Macron gesagt, ja, das kann's ja nicht sein. Dann hat man organisiert, dass alle Journalisten hat man wieder dort angeprügelt. Und erst dann ist der Präsident de la République de France dort durchgelaufen. Erst, wo die Journalisten wieder gekommen sind. Unglaublich typische Geschichte für Frankreich. Es ist wie wenn der Louis XIV, oder der würde auch nicht durchlaufen, wenn ihn niemand beachtet.
Genau. Großartig. Und dann muss man sich einfach das Bild noch in Erinnerung rufen vom letzten Samstag, wo der Emmanuel Macron und Donald Trump in Paris empfangen hat, in Notre Dame. Und dort war es dann ganz anders gewesen. Dort hat dann der Louis Gattaz sich plötzlich verhalten, als wäre er nur noch ein Hofschranze und müsste sich vor allem um den neuen Kaiser aus Amerika kümmern. Also es war ganz eindeutig gewesen, wie der Macron wirklich dem Trump den Hof gemacht hat. Das ist unglaublich. Aber sind alles ehrgeizige Leute. Wir sind ja auch ehrgeizig, wir wissen, wie so Hierarchien laufen, ist klar. Dominik, ich habe jetzt das herausgefunden, wie der geheißen hat, den du nicht mehr gewusst hast. Also ich habe jetzt alle verstorbenen Ratsmitglieder, habe ich jetzt. Theo Fischer ist das gewesen.
Genau. Oh,
gestorben ist. Aber ja. Und ich habe jetzt gedacht, eben weil man ja das Totengedenken so etwas Gutes findet, und ich schnell die Namen noch nennen von den Leuten, die gestorben sind. Vielleicht können wir teilweise ja, vielleicht das morgen sogar noch vertiefen, weil eigentlich finde ich es wirklich einen guten Brauch. Gestorben ist von der FDP der Ottmar Andermatt. Der war Zuger Ständerat von 1971 bis 1986. Also das ist lang, lang her. Und der ist 101 geworden. Also, der ist sehr ein alter Mann geworden, aber der kommt auch aus einer ganz anderen Zeit. Der ist gestorben. Dann relativ wirklich prominente Politikerin ist natürlich Verena Diener von früher Grün, nachher GLP. Die ist auch gestorben dieses Jahr. Dann der Hubert Lauper. Der war von der CVP, den kenne ich nicht. Das war ein Welscher. Ja, Fribourg kenne ich nicht. Den Theo Fischer habe ich eben erwähnt, von der CVP. Der war immerhin Nationalrat für Luzern von 1983 bis 1995. Das war also auch eine lange Zeit. Dann ist gestorben der Charles-Albert Anti. Den habe ich jetzt auch nicht so kennt, den Freisinnigen. Dann berühmte, auch eine berühmte CVP-Politikerin, nämlich Rosemarie Simmen.
Oh ja, genau. Die habe ich vergessen. Tut mir leid.
Die war Ständerätin für den Kanton Solothurn. Auch also noch recht eine wichtige Politikerin, die man kennt hat. Dann von der EDU ist der Werner Scherer gestorben. Der Werner Scherer, der kommt, das ist auch noch interessant, ist der erste Nationalrat von der EDU überhaupt und ist natürlich ein Berner, weil es sind ja die evangelikalen Kreise, die sehr stark in der EDU organisiert sind. Und da ist Bern eine gewisse Hochburg. Dann auch wieder ein ganz berühmter Nationalrat, natürlich der Walter Biel, ist gestorben. Zürcher Nationalrat, ganz lang. Also müsst ihr euch mal vorstellen, 1967 bis 1991 für den Landesring von der Unabhängigen, wo es jetzt nicht mehr gibt. Aber das war wirklich also eine markante Figur gewesen. Dann der Paul Fäh Huber, auch ein Luzerner, aber ein Freisinniger, ist gestorben. Kenne ich eigentlich nicht, habe ich nicht gut gekannt. Dann auch relativ bekannt natürlich der Andreas Blum ist gestorben von der SP. Der war Berner Nationalrat, obwohl er auch ein Zuger ist, aber er war ja vor allem dann bekannt als langjähriger Direktor vom Radio, wo es das noch geht, vom Schweizer Radio. Früher hat es einen Direktor vom Schweizer Radio und vom Schweizer Fernsehen, das gibt es heute nicht mehr. Er ist auch gestorben. Und der letzte ist der Paul Günther. Der ist beim Landesring, hat er angefangen und ist nachher zu der SP gewechselt, dem Berner. Nationalrat gsi, auch relativ lang ist er im Parlament gsi. Also das sind die Leute, die 2004 gestorben sind.
24.
Wir machen jetzt keine Schweigeminuten, weil wir haben jetzt schon recht überzogen. Aber die Schweigeminuten machen wir dann, wenn die Sendung vorbei ist. In dem Sinn ist das gsi von Bern einfach heute am 11. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet. Das würde uns sehr freuen. Und zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht sicher seid, ob CVP doch ein besserer Name war für die Mitte-Partei, wo man immer so nicht mehr recht weiss, wie man sie nennen soll. Gut, alles klar. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch